Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein neuer Montag und deswegen natürlich höchste Zeit für einen neuen Podcast Korte und Rink. Einen guten Start in die Woche wünsche ich Ihnen und herzlich willkommen zu unserem VM-Podcast. Ich darf auch heute wieder mit dem renommierten und nach seinem Trip nach Mallorca wahrscheinlich braungebranntesten Politikwissenschaftler Deutschlands über das Geschehen in Deutschland sprechen. Und zwar herzlich willkommen, Professor Dr. Karl-Rudolf Korte.
Ja, herzlich willkommen. Das müssten wir dann mit Video machen, um es irgendwie nachzuweisen. Es war in der Tat sonnig, aber es war auch ein kühlerer Wind. Und da man ja sehr geschützt ist mit Helm und großer Brille, so viel Braun bleibt ja nicht übrig.
Aber am Tag, wie Sie berichtet haben, fast dreistellige Kilometerzahlen. Sie scheinen ein zäher Hund zu sein.
Das liegt an der Gruppe und an dem Sklaventreiber, der vorausfährt. Dem kann man sich da nicht erziehen. Alleine würde ich das nicht machen, so wild jeden Tag mit den vielen Bergen.
Viele Berge hat, glaube ich, auch, damit wir thematisch den Sprung nach Berlin schaffen, im Moment die angehende Koalition vor sich, wenn man das so hört.
Was für eine Überleitung.
Oder?
Das ist ja doch elegant, das habe ich Ihnen gar nicht zugetraut. Die hatten am Wochenende, habe ich gelesen, Kontakt mit Leserinnen und Lesern. Das hat wahrscheinlich neue Impulse ausgelöst.
Das hat nochmal meinen Geist ein bisschen aufgefrischt. Ja, wir waren auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung, einem Stand mit der VRM. Und da wir hier bei der AZ vermehrt oder das ein Steckenpferd von mir ist, dass ich den Dialog zu Lesern suche. Wir waren ja auch schon auf dem Mainzer Wochenmarkt mit einem Stand und ich hatte letztes Jahr mal ein AZ-Pressecafé in Zusammenarbeit mit Werners Backstube. Da haben wir dann Leser auch zu einem Kaffee eingeladen, weil ich immer denke, Journalisten tendieren ja vielleicht dazu, etwas in der eigenen Blase unterwegs zu sein und die Themen zu setzen, die sie selbst für wichtiger achten. Aber es ist natürlich die große Kunst, die Themen zu setzen, die Leute dort draußen tatsächlich bewegen. Und da hilft dann nur der Austausch mit Leserinnen.
Ja, man hat manchmal auch den Eindruck, dass so eine Form von Bevölkerungsverdrossenheit bei Chefredakteuren existiert und deshalb das Gespräch mit den Bürgern vielleicht auch eher die Feindbeobachtung ist.
Also es ist tatsächlich manchmal nicht vergnügungssteuerpflichtig, sich da in die erste Reihe zu setzen und mit den Leuten auseinanderzusetzen, sind trotzdem unsere Leserinnen, zumindest in der Mehrheit und deswegen ja auch unsere Kunden und ich würde mich ja jetzt nicht dahin stellen, wenn ich einfach nur hören will, dass wir alles toll machen, aber ja, das Maß an Kritik und auch ehrlicherweise an kritikwürdigen Dingen, über die man sprechen kann, ist natürlich relativ hoch und deswegen ist das relativ anspruchsvoll, mit dem einen oder anderen dort in den Dialog zu gehen, weil man auch schon im Vorfeld weiß, dass man im Nachhinein sich nicht komplett einig sein wird. Aber wie auch in der Politik ist das Miteinanderreden ja da der Schlüssel.
Ja, das Seismografische aufnehmen, was ja auch die Abgeordneten auszeichnet, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene auch gleichermaßen im Gespräch mit den Bürgern bei vielen Veranstaltungen mitnehmen, was wichtig ist, wo überhaupt noch ein Gespräch möglich ist, was nicht. Oder es ist auch die wirklich große Parallelität, die sich entwickelt hat zwischen Medien und Politik. Insofern gibt es keinen Ersatz. Man kann also nicht durch Umfragen sich retten und meinen, man wüsste dann, was die Mehrzahl wirklich bedrückt. Insofern hoffe ich auch, dass bei den Koalitionsverhandlungen das nach wie vor eine sehr große Rolle spielt. Beispielsweise eben bezahlbare Mieten, was doch so viele Menschen beschäftigt. Wir sind ja mit 50% Mieterinnen und Mietern in Deutschland, anders als in anderen europäischen Ländern, wirklich eine Mietergeneration, ein Mieterland. Und wer das weiß, in Großstädten sich eine neue Wohnung zu organisieren, kann nachvollziehen, dass das eine Besonderheit ist, wie schwer das ist. Und also wäre etwas sehr Handfestes angesichts der großen Themen, die anstehen, die aber auf sehr viel Resonanz stoßen würde. Und genau das kriegt man natürlich in Alltagsgesprächen mit. Jedes zweite, dritte Gespräch dreht sich ja darum, wie ich suche eine neue Wohnung, hat jemand eine Idee, wie ich da dran komme, wie ich das bezahlen kann.
Da ist ja tatsächlich auch, erfahre ich auch immer wieder, wenn ich mit Politikerinnen spreche, dass Politik und Medien insofern vor all der gleichen Herausforderung stehen und zwar, wie kommen sie mit ihren Inhalten A an die Wähler oder Leser und zum Zweiten sind die Themen, mit denen sie sich beschäftigen, wie sie es angesprochen haben, die Themen, die die Wählerinnen oder die Leserinnen umtreiben, wenn man als Journalist über gewisse Geschichten berichtet, die nichts mit dem Alltag der Leute zu tun haben, ist es genauso schlecht, wie wenn man sich als Politiker in einer Blase bewegt und wie sie sagen, über granulare Dinge oder Randthemen streitet und die Leute vor Ort denken, ja, aber jetzt löst doch mal mein Problem. Ich finde hier zum Beispiel keine bezahlbare Wohnung.
Der ist so eine doppelte Gesprächsstörung, die viele Bürger beobachten. Für VRM geht das natürlich nicht. Es gibt ja keine Gesprächsstörung, aber bei anderen Medien dann schon eher. Man fühlt sich nicht richtig gehört und erhört, weder von den Politikern noch von den Medien. Und das führt dann zu Gegenöffentlichkeiten, die ich mehr systematisch suche, in vielleicht abstrusen Parteien, in denen ich dann meinen Heil suche, oder eben die Gegenöffentlichkeit, die über die sozialen Medien sich entwickeln, auch in den Sonderblasen. Das ist genau das, was den Zusammenhang ausmacht, wie sich die Öffentlichkeit verändert hat.
Ein Teil von dieser Öffentlichkeit hat, glaube ich, wie ich das letzte Woche wahrgenommen habe, würde mich Ihre Meinung zu interessieren, auch Einfluss jetzt auf die Koalitionsverhandlungen. Und zwar sind wir wieder im Zeitalter der Ex-Ampel angekommen. Und zwar werden schon wieder Dinge durchgestochen, bevor sie eigentlich beschlossen und ausverhandelt sind. So geschehen jetzt in den laufenden Koalitionsverhandlungen, was ja wieder zu der etwas interessanten Konstellation führt, dass ja jetzt schon die Beschlüsse der Arbeitsgruppen zum Teil an die Öffentlichkeit gelangt sind, wo man ja jetzt ablesen kann, wenn dann am Ende ein Koalitionsvertrag steht, wer sich in einzelnen Punkten wo durchgesetzt hat und wer eben auch nicht. Das bringt ja die Verhandler wiederum, wie ich finde, jetzt wieder in die Situation oder unter Druck, dass sie jetzt genau darauf achten müssen, wie stehe ich jetzt quasi danach da, weil eben die Grundsituation sich komplett geändert hat, weil der Weg dorthin jetzt auch schon öffentlich ist.
Moderne Verhandlungen sind das nicht. Und da alles öffentlich geworden ist, liegt auch eine Absicht dahinter, das öffentlich zu machen, nicht nur vereinzelt. Auch das ist abweichend von dem, was die Koalition für sich selbst vereinbart hatte. Aber wenn ich Gruppen zusammenbringe aus drei verschiedenen Parteien, die etwas aufschreiben sollen über Vorhaben der nächsten Jahre, bei dem ich genau weiß, dass es ein anderes Gremium gibt, das am Ende das neu sortiert, dann ist ja der Prädikatsnachweis als Leistungsnachweis in dieser Gruppe, die Unterschiedlichkeit zu bewahren und nicht die Kompromisse zu suchen. Insofern ist es ein erwartbares Ergebnis, die Buntheit dieser Ergebnisse und nicht die Einigungsformel. Insofern ist da nichts überraschend. Mich überrascht, dass man zu solchen altertumsmöglichen Verfahren hier wieder ergreift, die sich ja auch in der Vergangenheit oft schon so nicht bewährt haben. Das hätte man ganz anders nach modernen Verhandlungsstrategien anlegen können. Und ich glaube nicht, dass das am Ende die Ergebnisse verbessert. Aber es hat natürlich den großen Erfolg parteiintern. Und darum ging es, glaube ich, den Akteuren, die sich dieses Verfahren ausgedacht haben, dass die Parteien in Mithaftung genommen werden, hier etwas gemeinsam zu erarbeiten. Das ist also die Logik der Parteimacht und der Parteirolle, nicht die Logik der Einigung. Denn die Einigungsformeln, all das sind eigentlich Formeln von Kompromisslinien, die man finden kann, die in den Papieren durchaus angelegt sind, aber doch nicht mehr jetzt erkennbar sind. Insofern glaube ich, dass der Aufwand für die Parteien wichtig war, hier in eine Dynamik zu kommen, aber für diese berühmten 19 keine notwendige Voraussetzung war, um sich am Ende zu verstimmen.
Das heißt aber also, Sie sagen erwartbar, dass es durchgestochen wird. Wenn man sich jetzt anguckt, woran die Ampel unter anderem gescheitert ist, dann war ja das auch das gezielte Durchstechen von Beschlüssen, bevor es eben Beschlüsse waren. Das spielt aber keine Rolle, dass man weiß, was auf dem Spiel steht und dass das auch ein Schaden sein könnte, der dann in der Öffentlichkeit entsteht, wenn eben wieder diese Beschlüsse durchgestochen werden und man dann am Ende derjenige ist, der sich vielleicht nicht durchgesetzt hat.
Im ersten halben Jahr war das bei der Ampel ja nicht der Fall. Da hat das funktioniert, sich wechselseitig so zu vertrauen, dass man auch nicht nach außen etwas dringen lässt. Das ist diesmal jetzt anders, aber da es systematisch ist, glaube ich, liegt eine Absicht dahinter, das öffentlich zu machen. Ich schließe jetzt noch nicht daraus, dass diese Koalition das Schicksal ereilt wie die Ampel, dass man sich eben nicht mehr verständigen kann, sondern eher das Gegenteil. Ich bin da eigentlich noch ganz optimistisch, dass das funktionieren kann, dann denn die Konfliktmechanismen auszugrenzen und sich gemeinsam aus der Kabinettsverantwortung in eine parlamentarische Mehrheit übersetzungsmäßig auch im Politikmanagement zu bewegen, das hat bei der Ampel ja nicht mehr funktioniert. Und das sehe ich hier auf keinen Fall. Sehe ich stabile, sichere Mehrheiten, die auch Kabinettsentscheidungen am Ende umsetzen. Das ist ja die Lernerfahrung, die diese Koalition aus der Erfahrung vorher gesammelt hat. Und einer der Partner vom letzten Mal ist ja auch dabei, der darunter sehr gelitten hat, dass es Kabinettsentscheidungen gab, bei denen schon Protokollnotizen existierten, dass dieses Gesetz, auch wenn man es jetzt so beschließt, für die Aufarbeitung im Parlament so nicht Gültigkeit haben kann. Paradoxe Konstellationen.
Zumal ich auch jetzt im Nachhinein, ist ja immer müßig, wer damals wie durchgestochen hat, aber ich habe jetzt schon aus zwei berufenen Mündern gehört, dass das eine gelbe Farbe gewesen sein soll, aus der es regelmäßig rauskam.
Ja, das weiß man nicht, aber es kommt eben noch an, welche Konfliktachse personalpolitisch belastbar ist. Bei Merkel, bei der ersten GroKo, war das ja mit Lütte Fähring großartig, wie die beiden sich verständigt haben. Auch die anderen starken Namen bei der SPD, Steinbrück dann und Gabriel, haben mit Merkel so vertrauensvoll zusammengearbeitet. Nie so wie eben Scholz mit Lindner. So eine Vertrauensachse brauchen wir. Wir haben ja jetzt seit Sonntagabend gelernt, dass Merz und Klingbeil sich duzen, offenbar seit Freitag. Insofern kann sich ja da auch nochmal was entwickeln, weil diese Achse wird am Ende entscheidend sein. Wer wen kurzfristig mit was behelligt, austauscht und ob das unter diesen vier Augen bleibt. Damit steht und fällt diese Koalition.
Die spielen auf den Besuch von Lars Klingbeil bei Karin Mioska wahrscheinlich an in der gleichnamigen Talkshow, wobei ich da fand, er hat auch schon durchklingen lassen, dass Merz und er jetzt nicht wie bei anderen ab und an, dass ja quasi schon freundschaftlich in den Armen liegend der Koalitionsvertrag verkündet wurde, dass es da schon noch einen Weg zu gehen gibt, weil sie sich ja auch im Wahlkampf sehr behagt haben, aber zumindest sind sie sich offensichtlich einen Schritt näher gekommen.
Das Typen sind die ja ganz anders. Das ist ja, Klingbeil ist ja so ein musischer, musikalischer Typ, einer, der doch in vielen Dingen Zweifel hegt, die auch manchmal artikuliert, das ist ja bei Merz nicht der Fall. Der ist hier selbstsicher, erdbebenhaft sicher geradezu. Und da liegen die Altersunterschiede dazwischen. Das ist jetzt keine Situation, die automatisch dazu führt, dass die beiden sich näher kennen und schätzen lernen. Sie kennen sich aus der Arbeit bei internationalen Themen, aber ob daraus jetzt so eine Biertisch-Freundschaft wird, das, es kann sein, aber es ist von Anfang an ist auf jeden Fall der Unterschied sichtbar größer als bei der einen oder anderen Konstellation, die wir verorten.
Apropos Musiker, Kort, was macht eigentlich Ihre Musikkarriere mit der Harfe?
Ich habe Angebote bekommen von Musiklehrern, die mir das beibringen. Das ist sonst, ja, das ist so, dass man das auch im hohen Alter lernen kann. Andere haben mich gewarnt, ich könnte nie mehr danach anderen Menschen eine Hand geben, weil natürlich das für die irgendwie für die Fingerkuppen und so eine besondere Belastung ist. Also die Leute fiebern optisch mit, ob es gelingt. Ich habe mich da noch nicht wirklich entschieden, aber ich hatte mich über die Angebote natürlich gefreut.
Aber Sie müssen mich auf dem Laufenden halten, Herr Kort, weil wenn Sie vorlegen, muss ich ja mit meinen Instrumenten nachlegen, damit wir dann unser Zweier-Du irgendwann als Straßenmusikanten umsetzen können. Und da wäre es ja blöd, wenn nur Sie in der Lage sind, eine Harfe zu bedienen.
Ich finde aber, Sie sind ja lernfähig, sehr schnell lernfähig und Autodidakt. Also Sie können sofort das wahrscheinlich. Da habe ich jetzt keine großen Probleme. Und ich muss heute auch Professor Nils Mönkemeyer besonders begrüßen, der Professor für Viola ist an der Hochschule für Musik und Theater in München. Der kriegt heute einen Preis, Hochschullehrer des Jahres, auf der Gala der Wissenschaften hier in Berlin. Und wir haben uns das im Präsidium aufgeteilt, wer wem besonders empfängt und in den Raum begleitet. Kann ich ja mit ihm schon mal austauschen, welche Chancen ich habe, wenn sich auch in anderen Instrumenten auskennt.
Auf jeden Fall. Also wenn man schon mal so einen exklusiven Zugang hat, würde ich das direkt beim Einlauf auf diese Gala nochmal mit ihm besprechen.
Ich beziehe mich natürlich immer auf Sie. Insofern wird das dann bestimmt gut.
Jetzt haben Sie auch durch die Blume hinweg schon Ihren heutigen Aufenthaltsort verraten. Der Korde sind nämlich in Berlin.
Ja, genau. In Berlin, da ist diese Woche eine ganze Menge los. Heute eben vom Deutschen Hochschulverband die einmal im Jahr durchgeführte Gala der Wissenschaften, in dem viele Kategorien ausgezeichnet werden und der Verband mit den Wissenschaftlern sich selbst feiert im Konzerthaus und im Damenmarkt eine ganz großartige Veranstaltung, um eben wichtige Schwerpunkte, Akzente, Personen ins Zentrum zu rücken, denn ohne Person kann man auch nicht forschen. Und insofern werden die jetzt mal auf die Bühne gestellt.
Und beim sich selbst feiern stehen Sie auch immer in der ersten Reihe?
Nein, ich bin nur ganz normal Teilnehmer. Ich muss als Hitzrosin einen Gast besonders begrüßen. Das mache ich, ansonsten bin ich ganz normal der Teilnehmer, sitze ganz normal im Publikum.
Kommen wir mal zu Friedrich Merz zu sprechen, auf Friedrich Merz zu sprechen. Ich habe jetzt schon erste Artikel gelesen, die intern Kreise zitieren, die bezweifeln, dass es bis Ostern was wird mit seiner Wahl, also am 23., weil sie sagen, es zieht sich noch ein bisschen hin. Und ich habe Stimmen aus der Wirtschaft vernommen, die sagen, dass das, was er im Wahlkampf angekündigt hat, als großen Schub für die deutsche Wirtschaft und als systemischen Wandel unserer Wirtschaft, dass das alles nicht so erkennbar ist in dem, was dort als Koalitionsvertrag aktuell im Raum steht.
Das ist jetzt die klassische Erwartungshaltung, die die deutsche politische Kultur auch ausmacht. Niemand erwartet was Positives. Ne, man wird immer gucken, was ist anders, was ist schlechter, was ist unterhalb unserer Erwartungen. Niemand sucht Überraschung. Niemand sucht das Zuversicht Positive, was sich entwickeln kann. Niemand sieht auch mehr, dass hier anders als in anderen europäischen Ländern eine stabile, starke, sichere Mehrheit miteinander verhandelt und so eine Form von Umarmungsdemokratie sich entwickelt, was kein Nachteil ist, über die vielen Unterschiede, die wir haben, gemeinsam zu verhandeln. Ich sehe das überhaupt nicht so. Es ist die Frage eben, wie man es kommuniziert und welche Koalitionserzählung daraus wird, ob die Erzählung der Union am Ende greift, einen Politikwechsel hinzubekommen. Und das ist natürlich eine Annahme, die nur schwer erreichbar ist, weil eben das System, so wie ich es geschildert habe, durch die Veto-Spieler, niemand kann durchregieren, Bundestag und Bundesrat und so weiter, niemand krasse Diskontinuitäten politisch durchsetzen kann. Da muss schon die Disruption durch einen Krieg oder so passieren, dass da fundamentale Dinge sich verändern oder damals durch Fukushima. Dieses Momentum war bei der Ampel der Fall, sehe ich aber hier nicht. Das, was grundsätzlich verändert worden ist, sind die Finanzressourcen, aber alles andere hängt eben davon ab, wie man jetzt in eine Führungserzählung kommt dieser Koalition. Ich habe die noch nicht gehört. Die spielt rein darin, dass Merz offenbar danach sucht, wie man sie bezeichnen kann. Das ist auch nicht unwichtig, aber es kann nicht die Erwartungshaltung sicherlich sein, einen fundamentalen Politikwechsel hinzubekommen, wenn man eben einen Koalitionspartner hat, der auch in der letzten Regierung schon dabei war.
Obwohl er sich ja an seinen eigenen Worten messen lassen muss und er das ja zum Teil in Aussicht gestellt hat, dass dort sich eine Menge tun wird. Aber ihr Appell ging jetzt eher in Richtung der Wirtschaftsvertreter zu sagen, jetzt redet man hier nicht im Vorfeld schon alles schlecht.
Ja, zumal wir ja wissen, Wirtschaft ist Psychologie und es wird eben auf die Erzählung dann ankommen, auch aus ökonomischer Sicht das Positive herauszuhören, was aus den gemeinsamen Vereinbarungen sich entwickeln kann. Darum geht es. Und wenn man diese Beispiele hat, dann hat man auch Vertrauen, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt.
Stichwort Psychologie, die Umfragewerte, die jüngsten zeigen ja, dass A, die AfD der CDU näher käme und dass bei je nach Umfrage Schwarz-Rot eben auch schon keine Mehrheit mehr hätte. Spielt sowas in Koalitionsverhandlungen eine Rolle oder sind die Umfragewerte so kurz nach der Wahl für Koalitionäre zu vernachlässigen?
Ja, das spielt keine Rolle. Ich bin überzeugt, wenn ein Ergebnis auf dem Tisch liegt, was gut präsentiert wird, was auch eine Koalitionserzählung erhält für die Zukunft, dass sich die Werte dann auch ändern, dass wir abwarten, ob sie das auch umsetzen. Und wenn das in den ersten Wochen passiert, mit markanten Gesetzen, sich auch die Stimmung so aufhellen wird, die Koalition auf jeden Fall auch in den Umfragen die Mehrheit zurückbekommt.
Ich habe auch gelesen, dass einige gesagt haben, diese Woche sei mit die entscheidendste Woche jetzt für die Koalition, weil die Themen da jetzt vorliegen und die besagte 19er-Gruppe ja jetzt ans Werk geht. Sehen Sie das auch so?
Das ist nur vom Ende her zu beurteilen. Ich sehe mich eine ganze Woche als besonders wichtig. Entscheidend ist am Ende so ein letzter Tag, in dem die großen Flöcke und eben nicht mit 19, sondern in der viel kleineren über diese verschiedenen Kompromisswege, die ich aufgezeichnet habe und die Formen des Kompromisses in eine Übersetzungsmöglichkeit münden. Das ist dann ein Tag, ist dann auf keinen Fall eine Woche, aber welcher Tag, das ist schwer vorhersehbar. Es ist so ein Erwartungsdruck, den wir zu Recht als Bürger haben, dass die jetzt irgendwie zu Potte kommen. Aber auf einen Tag mehr oder weniger kommt es ja dabei jetzt auch nicht an. Aus meiner Sicht, es gibt jetzt wirklich keinen Grund, irgendeinen besonderen Stichtag für eine Kanzlerwahl festzuhalten. Es wäre vielleicht wichtiger, jetzt mal auf Sicht des Bundestags daran zu denken, einen Hauptausschuss einzurichten. Das haben wir schon 3 oder 4 Mal gehabt in den letzten Jahren nach Bundestagswahl, dass der Bundestag mit der Leitung des Bundestagspräsidiums eben auch handlungsfähig ist, was die Ausschüsse anbelangt. Die etwa über 20 Ausschüsse, die der Bundestag ja dann konstituiert, hängen natürlich davon ab, dass der Kanzler gewählt wird und dann die Aufteilung erfolgt. Aber die Handlungsfähigkeit des Parlaments hängt von Ausschusstätigkeiten ab. Da kein Ausschuss installiert ist, braucht man einen sogenannten Hauptausschuss. Das würde ich auch jetzt vordringlicher sehen, als einen Tag zu gewinnen in Koalitionsverhandlungen.
Beim Bundestag hat sich in der letzten Woche ja zumindest etwas getan, weil eben Bundestagspräsidentin und Stellvertreterin gewählt worden sind. An der Spitze steht jetzt Julia Klöckner, uns beiden hier in Rheinhessen ja gut bekannt. Wurde jetzt sehr kontrovers diskutiert, ob das eine gute Wahl ist oder nicht. Wie blicken Sie da drauf? Weil das Amt der Bundestagspräsidentin in den letzten Jahren ja nicht einfacher geworden ist und auch Bärbel Baas, die ich finde, das sehr ruhig und auch mit einer guten Portion angemessener Lockerheit, aber auch Staatsfähigkeit moderiert hat, auch gesagt hat, dass natürlich Zwischenrufe und Debatten hitziger geworden sind und es ja jetzt zumindest mal Gedankenspiele gibt, ob Frau Klöckner, wie sie sich bisher in ihrer politischen Karriere so präsentiert hat, dem gewachsen ist oder wie sie das moderiert.
Das Herz der Demokratie, wie es zu Recht heißt, alle unsere Interessenunterschiede müssen dort zusammenkommen, sie müssen öffentlich ausgetragen werden. Da braucht man angesichts der neuen Größenordnung derjenigen der AfD, die eben dieses System kämpfen, es so gar nicht haben wollen, auch vom Parlamentarismus eigentlich abweichen wollen, ein ganz starkes Regime von der Bühne oben aus, da Frau Klöckner extrem erfahren ist im parlamentarischen Bereich, kommunal, landespolitisch und im Bundestag, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass sie das auch weiß, was auf sie zukommt und auch mit den Erwartungen umgehen kann und sich in diese Rolle neu einfindet. Denn dazu braucht man wirklich viel Erfahrung, wie man mit unterschiedlichen Stimmungen umgehen kann, wie man Mechanismen vorantreibt, wie man priorisiert, wie man die Geschäftsordnung modernisiert. Das ist keine Banalität und man muss eine riesige Verwaltung auch anführen, mitführen. Natürlich mit der Direktorin und Direktor des Bundestags zusammen. Aber die Erwartungshaltung ist eben groß. Aber die Steuerungsmechanismen laufen ja sehr stark auch über den Ältestenrat, in dem ja auch die AfD beteiligt ist, sodass sie durchaus auch mit an Politikmanagement beteiligt ist.
Ich bin sorg für diese Woche, Herr Korte. Ich hätte noch 3-4 andere Themen, aber im Moment gibt es eben viel zu besprechen und wir können es ja häppchenweise machen. Deswegen freue ich mich, nächste Woche im Podcast mit Ihnen vielleicht schon mal Richtung Personal zu gucken und Ministerposten.
Das machen Sie am liebsten, das ist doch klar.
Ja, natürlich.
Also, sehr sicher, immer irgendwelche Namen indiskret in die Öffentlichkeit bringen, damit Leuten auch zu schaden oder so, das müssen Ihnen doch auch bewusst sein.
Also
wer von Ihnen genannt wird, wird es am Ende nämlich nicht. Das liegt ja auch daran, dass Sie ihn nennen.
Dann ist ja immer das Spiel, einfach alle zu nennen. Nein. Ja. Dann ist es natürlich keine journalistische Expertise mehr, wer in Frage kommen könnte, aber es spitzt sich ja jetzt langsam zu oder wir gehen da in die entscheidende Phase, auch wenn über Namen erst am Ende gesprochen wird, obwohl ich glaube, dass jeder schon ein gewisses Schattenkabinett logischerweise im Kopf hat, ist das natürlich auch etwas Spannendes.
Das stimmt. Und wir wissen eben, wie Personen Programmträger sind und wie am Beispiel Pistorius hat man es gesehen, natürlich einer dann auch zu so einem Amt sofort von der ersten Minute an passt. Wir Vertrauen haben, dass er diese Aufgabe lösen kann. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle, auch in der Beobachtung der Bundesregierung insgesamt. Wenn wir den Eindruck haben, da sind fähige Leute an der richtigen Stelle.
Kleiner Cliffhanger für nächste Woche. Glauben Sie, Pistorius bleibt Verteidigungsminister oder wird da was anderes?
Das lassen wir dann bis nächste Woche offen.
Okay, das war ein taktisch schlauer Schachzug, um unsere Hörerinnen und Hörer auch an die nächste Folge in der nächsten Woche von Korte und Ring zu binden. Ihnen, Herr Korte, vielen Dank. Viel Spaß, gutes Gelingen in Berlin. Unseren Hörerinnen und Hörern vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Eine schöne Woche uns allen und wir hören uns am nächsten Montag wieder. Bis dahin, tschüss.
Ja, ciao.
Korte und Ring ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.